Domradio Menschen
Podcast. Uwe Kassens, Theologe und evangelischer Pastor, hat als Berufsanfänger im Rheinland gearbeitet, ist aber später in seine Heimat, in den hohen Norden, ans Meer zurückgekehrt. Jetzt hat er manchmal Heimweh, zum Beispiel wenn er BAP im Radio hört, das können wir verstehen, nicht wahr? In Hamburg hat er in der Hafen City das Ökumenische Forum als gemeinsames Zeichen von 19 christlichen Kirchen federführend mit aufgebaut. Außerdem ist Uwe Kassens Teil des Autorenteams von Moment mal im NDR 2 und ein Radioprofi und ein passionierter Radiomacher. Und jetzt ist Uwe Kassens hier. Ich sag mal Moin, ne?
Moin, Moin.
Moin, Moin, okay. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen.
Domradio. Menschen.
Alles ändert sich. Nichts bleibt, wie es ist. Das ist ein sehr großer Grundsatz im Buddhismus zum Beispiel. Aber eigentlich haben das natürlich alle Kulturen und alle Traditionen. Nichts bleibt, wie es ist, auch in diesem Fall. Uwe Kassens, Sie sind der letzte Mensch, dem ich einen Fragebogen vorlege. Denn das hier ist die letzte Menschensendung. Die Dinge bleiben nicht, wie sie sind, sie verändern sich. In diesem Fall werden daraus Sonntagsmenschen. Die Menschensendung gibt es weiter, aber sonntags und in einem anderen Format. Und ohne Fragebogen. Deswegen der letzte Fragebogen. Fange ich an mit Alter?
65.
Beruf ist klar bei einem evangelischen Pastor, aber Berufung oder die Frage, wozu bin ich auf die Welt gekommen?
Um zu leben, um Menschen zu begegnen. Und beruflich würde ich sagen, Predigen ist die Mitte meines Berufs gewesen.
Ostfriese sein heißt in meinem Fall?
Liebe zum Meer haben und ein leichter, fröhlicher Mensch zu sein.
Von meinem Vater habe ich
die Liebe zu Ostfriesland und die Fähigkeit zum Smalltalk.
Ohne meine Mutter?
Hätte ich nicht die Erinnerung an eine Frau, die frühe Erinnerung an eine Frau, die ihre Hausarbeit singend erledigt hat.
Singend, das habe ich noch nie gemacht. Oh, vielleicht noch manchmal. HSV-Fan bin ich als Kind geworden, weil?
Weil mein Namensvetter Uwe dort spielte. Im Jahre 1963 war der HSV-Meister.
St. Pauli ist für mich
eine Alternative, die man zur Not auch einmal wahrnehmen könnte.
So. Journalist wollte ich werden, weil
ich mit Wort gerne umgehe.
Theologe bin ich geworden, weil?
Weil ich die Sache mit Gott zur Sprache bringen wollte.
Das Beste an Ostfriesland ist?
Unsere Fröhlichkeit.
Ostfriesenwitze sind?
Ostfriesenwitze sind locker.
Als ich das erste Mal rheinisches Deutsch gehört habe.
Da habe ich gedacht, zurück in den Zug und nach Ostfriesland zurück.
Köln habe ich geliebt, weil?
Weil ich ziemlich schnell die Sprache mir angeeignet habe und weil die Menschen hier toll sind.
Beim FC, im damals noch Müngersdorfer Stadion, konnte ich
all meine Leidenschaft rauslassen, die ich dem HSV nicht mehr entgegenbringen konnte, weil ich hier wohnte.
Pastor, in einer Freikirche zu sein, heißt in meinem Fall?
Kontakt zu vielen Leuten zu haben und im Gespräch zu sein mit vielen Menschen.
Baptisten sind?
Eine evangelische Kirche.
In Hamburg zwischen Fuhlsbüttel und Flughafen Seelsorge machen heißt?
Auch berücksichtigen, dass der Knast dort auf der Strecke liegt.
Ökumene ist zu einem Herzblutthema geworden, weil?
Weil keine Kirche und kein Christ alleine in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft bestehen kann.
Das Ökumenische Forum Hafen City ist?
Für mich eine Herzensangelegenheit.
Für den Verein Dienste in Israel nehme ich mir Zeit, weil?
Weil ich das Anliegen unterstütze, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ein Zeichen der Versöhnung zu setzen.
Wenn ich in Israel bin,
genieße ich die Sonne.
als ich das erste Mal im Straßencafé auf Ivrit, also auf Neuhebräisch, einen Kaffee bestellt habe, war das?
Das war eine, da habe ich gedacht, dafür lohnt sich das.
Gut gepredigt habe ich, wenn?
Wenn ich mich vorher anständig vorbereitet habe und wenn am Sonntagmorgen freundliche Gesichter in der Bank, Menschen mit freundlichen Gesichtern in der Bank gesessen haben.
Für eine gute Predigt nehme ich mir viel Zeit, weil?
Weil die Gemeinde es verdient.
Wenn ich in der Bank sitze und eine schlechte Predigt hören muss, ist das für mich?
Grauenhaft.
Fürs Radio arbeite ich gerne, weil?
Weil Radioandachten ins Ohr gehen, im Kopf bleiben und ins Herz fallen.
Wenn ich ein Wimmelbild von meiner großen Familie sehe, wird mir?
Warm ums Herz.
Wenn auf dem Bild Jahr für Jahr ein Menschlein mehr drauf ist, ist das?
Ist das erstaunlich und verbunden mit der Frage, wie soll das weitergehen?
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte?
Ist Selbstständigkeit.
Gott ist?
Vater, Mutter, Schwester, Bruder auf der einen Seite und auf der anderen Seite manchmal ganz weit weg und schwer zu fassen, manchmal gar nicht zu fassen.
Uwe Kassens, unser Mensch heute. Ich freue mich, wir haben 2 Stunden Zeit. Unser Gast heute, Pastor Uwe Kassens, extra aus dem Norden angereist. Uwe Kassens, das rührt mich, dass Sie den weiten Weg gemacht
Sehr
haben.
Sehr gerne.
Wenn ich die Norddeutschen richtig verstehe, dann müssten Sie jetzt antworten, da nicht für, oder?
Da nicht für, nee, das stimmt. Da nicht für.
Uwe Kassens, Sie sind Ruheständler, das sieht man nicht, wenn ich das sagen darf. Sie wirken mindestens mal 15 Jahre jünger.
Vielen Dank.
Als Sie sind, Sie sind so vital hier. Aber jetzt sind Sie tatsächlich im Ruhestand und Sie sind auch schon früher in den Ruhestand gegangen. Und deswegen sage ich das auch mit der Vitalität. Das passt so irgendwie nicht so richtig übereinander. Wie geht's denn mit dem Aushalten vom Ruhestand?
Na, erstmal, ich bin mit 63 in den Ruhestand gegangen. Das ist also durchaus noch im Rahmen dessen, was relativ normal ist. Mittlerweile geht es mir ganz gut. Es ging mir auch, ich habe ja darauf zugelebt. Ich habe mir das gewünscht und wollte das. Und habe auch, so habe ich jedenfalls gemeint, am Anfang kein Problem gehabt mit Bedeutungsverlust oder solchen Dingen. Mhm. Was mir Mühe machte, war dann am Sonntagmorgen im Gottesdienst in der Bank zu sitzen und Predigten zu hören, die andere vorbereitet haben und gehalten haben. Das fand ich schwierig.
Augen auf bei der Frühverrentung.
Ja, das ist wohl wahr. Aber es sind einige Aufgaben, die man nach wie vor wahrnimmt. Ich predige mittlerweile.
Einen Schritt noch zurück. Ja. Warum wollten Sie das denn mit dem Vorruhestand?
Naja, es ist so gewesen, dass ich in der letzten Gemeinde, in der ich gewesen bin, 15 Jahre war. Und dann hat mir ein Kollege, der seinerseits im Ruhestand bei mir in der Gemeinde war und mit dem ich die Frage mal diskutiert habe, wann gehe ich mit 63 oder 65, der hat mir dann gesagt, weißt du, ich würde immer dafür sorgen, dass ich psychisch und körperlich gesund einigermaßen in den Ruhestand komme. Es bestand keine Veranlassung, sich darüber Sorgen zu machen, aber ich habe gedacht, das ist dann nach 15 Jahren auch durchaus mal ein Aspekt.
Okay, also deswegen. Ich habe in der Ankündigung schon gesagt, dass Sie ein Ökumene-Profi sind. Und Sie haben zum Beispiel das, wie ich finde, ich durfte da mal sein, wunderschöne ökumenische Forum Hafen City in Hamburg federführend mit aufgebaut. Warum ist Ihnen das wichtig, Ökumene?
Naja, Ökumene ist mir wichtig, weil ich im Laufe der Jahre zunehmend gelernt und wahrgenommen habe, christliche Kirchen auf sich alleine gestellt können in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in dieser säkularisierten, verweltlichten Gesellschaft eigentlich nur sehr schwer glaubwürdig Evangelium an den Mann bringen. Die Zerstrittenheit oder die Aufteilung in Konfessionen finde ich einen Skandal. Es lohnt sich daran zu arbeiten, das zu überwinden. Das heißt nicht Gleichmacherei. Mir schwebt keine Einheitskirche vor. Dazu haben wir alle auch unsere Eigenarten entwickelt, die wir lieben und schätzen und die wir beibehalten wollen. Aber miteinander etwas gegenüber der Gesellschaft zu sein und zu sagen, das ist mir wichtig, miteinander auf dem Weg zu sein.
Also hinter diesem ökumenischen Forum Hafen City verbergen sich 19 christliche Kirchen, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Wie ist das? Also wovon ich das sagen darf, das ist echt gelungen. Das ist wunderschön, das passt dahin. Es hat zum Beispiel so eine Backsteinfassade, in die ein Kreuz eingearbeitet ist. Man sieht das und man sieht es gleichzeitig nicht. Das ist so schön. Also es hat Ästhetik, es hat irgendwie so, und dann kommt man rein und es gibt einen schönen Kapellenbereich. Und es gibt wirklich viele schöne Dinge. Es gibt ein gutes Programm und so weiter und so fort. Wie ist das denn jetzt? Jetzt gibt es das und 19 Kirchen haben diesen schönen Ort geschaffen. Wie reagieren die Menschen denn?
Zunächst mal, das wollte ich noch sagen, wir waren vor allen Dingen schneller fertig als die Elbphilharmonie. Das ist, die ist ja benachbart.
Das ist jetzt nicht wirklich ein Verdienst, oder?
Nein, das ist kein Verdienst. Das ist uns in den Schoß gefallen und geschenkt sozusagen. Wie reagieren die Leute darauf? Also es entwickelt sich dort in der Hafencity ein völlig neuer Stadtteil. Und je mehr dort gebaut wird, je mehr Firmen dort ansässig werden, desto mehr Menschen laufen da auch vorbei. Mhm. Es kommen Menschen zu den angebotenen Mittagsgebeten rein. Es kommen Menschen, die nutzen das Café. Also Leute von der Straße kommen. Mhm. Aber jede der beteiligten Kirchen hat natürlich auch die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu nutzen für eigene Veranstaltungen. Sowohl für die eigene Veranstaltung ihrer eigenen Kirche als auch für ökumenische Veranstaltungen.
Was man von außen gar nicht sieht. Aber also es ist eine Frage an Sie, aber das ist meine Hypothese, als ich da stand und mich gefragt habe, warum, was macht diesen Ort so besonders? Man sieht von außen nicht, dass im ersten Stock eine Kommunität lebt.
Ja.
Also das ist nicht nur ein Ort, wo man hingeht und wieder weggeht und dann macht ein Hausmeister das Licht aus, sondern da wird gebetet, da wohnen Menschen, aber ganz unaufdringlich. Man sieht es nicht, das wird nicht als Kloster oder so verkauft.
Nee, also das gehört zum Konzept. Wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass dieses Haus, dass in diesem Haus gelebt wird. Das ist nicht nur eine Kapelle. Die ursprüngliche Idee war, wir bauen dort eine Kapelle in diesem neuen Stadtteil. Und dann hat sich im Laufe des Nachdenkens über dieses Projekt hat sich ein Element nach dem anderen dazugesellt. Dass dort eine Kommunität lebt, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Konzeption, weil der Geist des Hauses, sage ich mal, bestimmt wird durch das, was dort auch spirituell vorgelebt wird. Man sieht es nicht auf Anhieb. Darüber kann man philosophieren, warum das so ist. Es hat allerdings zunächst mal einen ganz profanen Hintergrund. Darf ich dir noch sagen?
Na klar.
Der profane Hintergrund ist der, die Kirchen haben gesagt, was machen wir eigentlich, wenn nach 10 Jahren zum Beispiel wir zu dem Schluss kommen, das geht nicht, wir müssen raus hier. Mhm. Das heißt, es muss baulich auch sowas wie eine Exit-Lösung vorgesehen sein. Mhm. Wir könnten also, der Herr möge verhüten, dass das geschieht, wir könnten also auch raus, ohne dass wir dort eine Kirche mit Turm hinterlassen, die dann keiner mehr will.
Mhm. Okay. Und diese vielen Menschen, die da vorbeigehen und en passant oder es auch wirklich gezielt aufsuchen, bekommen die dieses Ökumenische mit? Also sie können ja nicht als Einzelkirche, als Konfession auftreten. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen das mit den Konfessionen auch einfach echt nicht verstehen oder auch sagen, ihr seid doch alles Christen. Das ist ja jetzt mal so, es ist ein christliches Forum. Sie nennen das Ökumenisches, aber es ist christlich. Wird es wahrgenommen und wird es irgendwie positiv wahrgenommen, dass es da eben anders ist?
Ja, es wird auch deswegen wahrgenommen, weil die beteiligten Kirchen sehr wohl die Möglichkeit haben, sich dort zu präsentieren. Es ist dort im Eingangsbereich zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich informieren kann über die Angebote der beteiligten Kirchen. Und vor diesem Hintergrund wird dann auch deutlich, die machen ja was zusammen. Veranstaltungen, die dort stattfinden, finden vor dem Hintergrund der Tatsache statt, dass dort Leute mit sehr verschiedenem, sehr unterschiedlichem Background etwas auf die Beine gestellt haben. Das Teil heißt Brücke, ökumenisches Forum. Und der Gedanke ist der, von hier aus soll auch eine Brücke geschlagen werden zu den Ortsgemeinden in den Stadtteilen. Es ist sicherlich kein besonders origineller Name. Es gibt viele Organisationen, die Brücke heißen. Aber das war der Ursprungsgedanke. Es soll eine Brücke geschaffen werden zu dem, was in den Kirchen am Ort geschieht.
Na, Brücken sind doch für Hamburg eine gute Idee. Da muss man nicht so viele Umwege nehmen.
Das ist so.
Sie kommen heute aus dem Norden angereist, aber Ihre Heimat als Kind war auch der Norden und das war Ostfriesland.
Domradio. Menschen.
Einsatzbesprechung im ostfriesischen Raumfahrtzentrum. Der Raumschiffkapitän informiert seine Astronauten. Männer, unser erster Raumflug führt uns zur Sonne. Meint ein Astronaut, aber ist es da nicht fürchterlich heiß? Darauf der Kapitän, aber wir landen natürlich nachts. Uwe Kassens. Ich habe mal so einen richtig schlechten Ostfriesenwitz mitgebracht. Haben Sie noch einen schlechteren?
Ich fand den ganz lustig.
Aber Sie, den fanden Sie ganz lustig.
So sind wir.
So sagen Sie. Also Sie können mit schlechten Ostfriesenwitzen leben, als Ostfriese?
Ja, doch.
Doch, ja?
Soll ich welche erzählen?
Ja,
jetzt?
Bitte. Aber,
nein, ich, da muss ich drüber nachdenken. Nein, schlechten würde ich nicht erzählen.
Guten.
Nee,
ich habe so schlechte, ich habe bei der Recherche so schlechte gefunden. Ich stand da und dachte.
Vielleicht fällt mir noch einer ein. Machen wir erstmal weiter.
Ich habe noch einen ganz schlechten Erinnerung, weil ich den so schlecht und so chauvinistisch fand. Irgendwie zwei Bauern sind unterwegs und der eine hat auf dem Beifahrersitz einen Heuballen. Sagt der andere, Hauptsache blond, ne? Das ist so böse, oder?
Das ist echt böse.
Ja, aber Sie müssen lachen. Okay, ich habe ihn ja erzählt. Den hätten Sie auch nicht erzählen dürfen.
Nee.
Ostfriesland ist Ihre Heimat. Ja. Wie war das denn so?
Es ist schön da.
Als Kind in Ostfriesland. Heuballen auf dem Beifahrersitz oder was?
Ja, nee. Ich bin ja geboren in Emden. Emden ist eine unserer großen Hafenstädte. Also ich bin nicht auf dem Bauernhof groß geworden.
Emden, aber am Meer.
Am Meer, ja, Emden, Ostfriesland. Dann haben wir gewohnt in Leer. Das ist die nächstgrößere Stadt in Ostfriesland. Dann allerdings haben meine Eltern Ostfriesland verlassen. Wir haben eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen gewohnt, bevor wir dann, als ich 11 Jahre alt war, zurück an die Küste gezogen sind, an den Jadebusen nach Varel. Und da bin ich am Meer groß geworden. Immer wenn Gäste aus dem Binnenland kamen und wir ihnen das Meer zeigen wollten, war es gerade nicht da. Wir hatten also nicht die segensreiche Erfindung eines Tide-Kalenders noch nicht genutzt. Das ist so eine Kindheitserfahrung mit dem Meer zu Hause.
Das Meer war immer weg.
Ja, das Meer war gerade immer weg. Ja.
Schade aber auch. Ja. Aber da war ganz schön viel Bewegung in Ihrer Kindheit.
Ja, da war Bewegung in meiner Kindheit.
Das ist ja für Kinder nicht immer leicht zu verkraften. Wie war das denn für Sie?
Jetzt reden Sie mir keine schwere Kindheit ein.
Nein, ich frage, wie es gewesen
ist. Ich fand das damals durchaus bereichernd. Ich war jemand, in der Schule, als ich dann in Varel zur Schule ging, war ich jemand, der hatte schon mal Nordrhein-Westfalen gesehen. Das war nicht bei jedem so.
Und Varel, also ich gestehe, ich habe jetzt nicht noch nachgeguckt, das liegt wirklich richtig am Meer?
Ja, das liegt richtig am Wasser.
Ach, vielleicht können wir mal einen Ortstermin machen.
Und einen Radiosender aufmachen da, möglicherweise.
Oh, Radio irgendwas, Radio, ja. Radio Meer, Radio Mare. Ja. Ihr Vater, das haben Sie im Fragebogen schon vorgemacht, hat Ihnen vorgemacht, wie man auf Menschen zugeht. Das ist ja, ich gestehe, nicht meine stereotype Wahrnehmung von Ostfriesen.
Nee, aber das ist so. Also mein Vater war Kaufmann. Der Betrieb, in dem er arbeitete, das war eine technische Großhandlung, Autozubehör und technische Großhandlung. Und er hatte sehr viel zu tun mit den Bauern in der Umgebung allerdings, wenn es um Ersatzteile für Landmaschinen ging und so. Und er hatte eine sehr lockere Art und Weise, mit diesen Leuten im Gespräch sein zu können. Und das fand ich schon bewundernswert und ich glaube, dass ich ein kleines bisschen davon bekommen habe. Das ist dann zunächst mal durchaus sind das so Gespräche an der Oberfläche gewesen, aber immer auch mit der Möglichkeit, es hätte auch tiefer gehen können und manchmal ging es auch tiefer.
Also das war so, mit Menschen in Kontakt kommen. Gab es denn auch Religion in Ihrer Kindheit?
Ja, ich bin groß geworden in einer Baptistengemeinde. Ich habe im Grunde genommen das ganze kirchliche Kinder- und Jugendprogramm durchexerziert, bin im Kindergottesdienst gewesen, habe Jugendgruppen durchlaufen, habe also sowas wie eine religiöse Sozialisation genossen. Allerdings nicht in der Form, dass daraus nun zwangsläufig hätte abgeleitet werden müssen, daraus wird mal was Berufliches oder so.
Daraus wird ein Baptistenpastor.
Ja, ich habe akustisch jetzt die Frage.
Ich habe gesagt, man wurde daraus der Baptistenpastor.
Nein, selbstverständlich nicht. Das hat sich dann entwickelt. Ich wollte ursprünglich ja auch, das kam ja schon vor, Journalist werden, weil ich gerne.
Das kommt, das machen wir gleich. Wir machen gleich das mit dem Wort, erzählen wir schön und in Ruhe.
Okay.
Das mit den vielen und mit den vielen Umzügen, das, ich will Ihnen da gar keine schwere Kindheit einreden, aber wenn man so eine Gemeinde hat, also wenn das ein großer Teil vom Leben ist, dann habe ich gerade gedacht, naja, überall, wo man aufschlägt, gibt es ja Baptisten. Also man ist immer schon auch ein gleiches Stück zu Hause, oder?
Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Baptisten immer in der Diaspora-Situation sind. Mhm. Genauso wie Katholiken in Hamburg in der Diaspora-Situation sind. Aber das ändert nichts daran, dass es, was die Prägung angeht und was die Ausformung von Frömmigkeit angeht, es sehr große Unterschiede gibt.
Ah, ja. Echt?
Ja.
Das war jetzt auch meine Vorstellung, war, dass man einfach tatsächlich immer wie so ein religiöses Wohnzimmer vorfindet, was dann so ähnlich
ist. Nee, das ist nicht meine Erfahrung.
Okay, ja gut. Ihre Erfahrung ist, dass das Wort wichtig war. Sie wollten Journalist werden, daraus ist dann ein Theologe geworden und diese Geschichte erzählen wir gleich. Uwe Kassens wollte Journalist werden. Angefangen hat es auch mit der Zeitung, der Lokalzeitung von Oldenburg. Und zur Zeitung, Uwe Kassens, hat sie gebracht, dass sie die Worte mögen. Sie haben Worte gern, so wie ich.
Ja, ich habe immer gerne geschrieben und hatte immer den Eindruck, ich kriege das auch hin, grammatikalisch und von der Interpunktion her. Und habe
deswegen ich nicht, aber deswegen mache ich Radio.
Ja, ja, okay. Und habe hin und wieder mal in kleineren Gemeindezeitschriften was veröffentlicht. Und so wuchs der Wunsch, Journalist zu werden. Ich habe bei der Oldenburger Nordwestzeitung, wollte ich ursprünglich volontieren, habe dann so als freier Mitarbeiter einige Dinge geschrieben im Bereich Sport und Lokales. Und das war schön, das habe ich gerne gemacht, muss ich sagen.
Parallel hat aber ja das stattgefunden, wovon Sie gerade schon erzählt haben, Ihre christliche Sozialisierung. Und dazu gehörte auch, dass Sie Dinge ausprobieren konnten, zum Beispiel sprechen, predigen.
Ja.
Und das haben Sie gemocht.
Ja, das habe ich gemocht. Es ergab sich dann mal, ich glaube, das erste Mal gepredigt habe ich im Rahmen meines Jugendgottesdienstes. Mhm. Da brauchten die noch jemanden, der vorne was sagt, und dann habe ich das gemacht. Und das hat mir gefallen. Ich habe das gerne gemacht und dann hat sich das so entwickelt. Und irgendwann war die Frage auf dem Tisch, wäre das möglicherweise eine Option für die Zukunft? Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Theologie zu studieren und bin dann nach 10 Semestern Theologie Pastor geworden.
Nach 10 Semestern Theologie. Sie haben bei spannenden Menschen studiert in Hamburg.
Ja. Also studiert habe ich an unserem theologischen Seminar unserer Kirche, aber das theologische Seminar der Baptistengemeinde hatte damals schon von Anfang an enge Kontakte zur Fakultät. Damals war noch Chef der Fakultät in Hamburg der große Helmut Thielicke. Helmut Thielicke, der übrigens in der Zeit der Studentenunruhen 60er Jahre Dekan der Universität war. Und mit all dem, was damals aufbrach an Studentenprotest, musste er umgehen. Ich glaube, es gibt ein berühmtes Bild aus dem Audimax der Universität. Da haben die Studenten vorne dieses berühmte Transparent unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Und dahinter zogen die Ordinarien ein. Da musste Thielicke auch dabei gewesen sein. Das war die Zeit. Thielicke war ein super Prediger, ein toller Theologe. Ich profitiere heute noch von ihm, was er so veröffentlicht und geschrieben hat. Das war eine große Erfahrung.
Also Sie wollten ja selber predigen, das war das, was Sie da hingebracht hat. Wie war Ihnen denn ein Vorbild beim Predigen? Was hat er gemacht, dass es gut wurde?
Thielicke?
Mhm.
Er war mir ein Vorbild, einmal weil er den Text, über den er predigte, den Bibeltext, über den er predigte, sehr ernst nahm und ich fand, soweit ich das damals beurteilen konnte, auch exegetisch sehr sauber verhandelt hat. Aber es gelang ihm immer, den alten Bibeltext so zur Sprache zu bringen, dass man das Gefühl hatte, ey, das ist wirklich etwas, womit ich heute was anfangen kann.
Ist das auch Ihr Ziel? Was ist Ihr Ziel beim Predigen?
Ja, mein Ziel beim Predigen, ja, ich glaube, das unterscheidet sich auch von Text zu Text. Manchmal habe ich am Sonntagmorgen das Ziel, Mensch, es geht mir nicht so besonders gut, ich will da nur durchkommen. Aber das Ziel, wenn nach dem Gottesdienst Leute sagen, Mensch, mir ist da was aufgegangen, so könnte das sein mit Gott, dann wäre das ein tolles Ergebnis. Und ein Ziel ist für mich immer, ich glaube, dass in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft es sehr wohl möglich ist, auf eine Weise von Gott zu sprechen, die nicht abgedreht ist, nicht abgefahren ist, sondern geerdet. Das versuche ich.
Dieses geerdete Sprechen von Gott, also das eine ist das Ziel, das andere ist, jeder muss sich ja überlegen, wie man sein Ziel erreicht. Also wenn Sie sich jetzt vorbereiten auf eine Predigt, wie versuchen Sie denn dieses geerdete Sprechen von Gott zu erreichen?
Also ich nehme immer wahr, was passiert eigentlich um mich herum. Ich glaube, dass es wenige Predigten von mir gegeben hat, wo es nicht Bezüge zu den Situationen der Woche gegeben hat. Ich versuche wahrzunehmen, wie ist die Situation, habe ich vielleicht eine bestimmte Situation eines bestimmten Menschen vor Augen, auf die man Bezug nehmen kann. Also versuche ich, den Text in Bezug zu bringen zu dem, was um mich herum passiert. Manchmal gelingt das, manchmal gelingt das nicht.
Aber das ist eine Fähigkeit, die auch ein guter Journalist haben muss.
Ja.
Also dieses Hingucken und Hinhören, was beschäftigt die Menschen, was passiert in der Welt, was davon ist wichtig, wie muss ich das rüberbringen? Das würde ich mal sagen, ist, da unterscheiden sich die Grundlagen unserer Professionen gar nicht.
Nee, wahrnehmen, was ist. Ich glaube, dass es für den Glauben genauso gilt. Wahrnehmen, was ist.
Ich nehme jetzt wahr, dass ich mal Musik spielen sollte.
Okay.
Und gleich in der zweiten Stunde sprechen wir über das Rheinland. Und vorher, zur vollen Stunde, hören wir das Wort, das Sie für uns ausgesucht haben.
Domradio. Menschen.
Die meisten Ehen gelingen nur halb. Und das ist viel. Meistens ist man nur ein halber guter Vater, eine halb gute Lehrerin, ein halb guter Therapeut. Und das ist viel. Gegen den Totalitätsanspruch möchte ich die gelungene Halbheit loben. Von Fulbert Stefensky.
Am Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio Uwe Kassens, evangelischer Pastor, der uns Fulbert Stefensky, evangelischen Theologen und Ehemann von Dorothee Sölle, der großartigen Dorothee Sölle, mitgebracht hat. Der ist ja bekannt für spirituelles Schwarzbrot, so kenne ich Fulbert Stefensky. Und Sie haben uns die gelungene Halbheit mitgebracht und finden das großartig.
Finde ich großartig, weil ich finde, es hat etwas sehr Entlastendes, wenn man nicht immer den Eindruck haben muss, es muss hundertprozentig gelingen. Wir setzen uns da manchmal unter einen unmenschlichen Druck. Deswegen hat mich dieser Abschnitt aus einem Essay von Stefensky sehr ermutigt.
Die gelungene Halbheit, also das hat ja so verschiedene Facetten. Also wenn ich jetzt wieder den Stachel löken würde, wollen, dann würde ich sagen, naja, aber das ist ja auch irgendwie nicht schön, wenn Leute dauernd sagen, so ist es eben und ich kann ja auch nicht mehr, als ich will oder so. Also das kann ja auch, manchmal sitze ich dann da und denke, doch, du kannst mehr.
Ich glaube auch nicht, dass die Intention von Stefensky gewesen ist, die Leute sollen sich unterfordern.
Oder sich einrichten.
Ja, genau. Oder sich einrichten in einer Komfortzone, aus der man nicht mehr herauskommt und auch nicht mehr heraus will. Aber das Leben ist eben so, dass man manchmal vor dieser Situation steht und denkt, was war das jetzt eigentlich? Was hättest du noch einbringen können, damit diese Situation besser ausgeht, als sie dann ausgegangen ist? Und da lohnt es sich, glaube ich, manchmal viel stärker auf das zu achten, was gelungen ist, was gut geworden ist. Und so habe ich das verstanden. Stefensky war evangelischer Theologe, aber das ist ja ein katholischer Sender hier. Deswegen soll das nicht verschwiegen werden. Er war ja Katholik. Mönch. Er war ursprünglich, war Mönch und ist dann konvertiert.
Ja.
Er hatte eine Geschichte in Köln, hier in der Antoniterkirche.
Ja,
und wohnt in Hamburg. Ja.
Also Sie haben alles auf einmal
alles
mitgebracht. Also es gibt ja tatsächlich viele solche Ansätze. Es gibt das Konzept der Good Enough Mother. Also das fand ich zum Beispiel sehr tröstlich, weil als Mutter, ne, also ich meine, wir haben so dermaßen gelernt, für was wir Mütter alles verantwortlich sind. Das geht aber nicht. Ne? Also ich verstehe schon den Gedanken. Und was mich interessiert ist, haben Sie eine Erklärung oder eine Hypothese, warum wir das tun, warum wir so, ich sage jetzt mal ein frommes Wort, ungnädig oder unbarmherzig mit uns sind? Wo kommt das her?
Vielleicht steckt das in uns Menschen so drin, so perfekt sein zu wollen, wie es geht, was den im Bereich des Glaubens angeht, da gibt es dann natürlich auch merkwürdige Formen des Bibelverständnisses. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja? Neues Testament. Hab im Moment nicht parat, wo es steht, muss ich hier zu meiner Beschämung eingestehen. Aber ich glaube, dass das in mancher Frömmigkeit auch eine Rolle spielt. Und okay, dass das Resultat dann häufig auch sehr viel Frust ist und sehr viel Beschämung, die gar nicht notwendig gewesen wäre.
Manche kommen ja mit den 80% Leistung ist genug. Ne, ja. So. Und Stefanski sagt, halb vollkommen ist auch genug.
Das will er loben.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der evangelische Pastor Uwe Kassens. Er ist extra aus dem Norden angereist, aber Uwe Kassens, 10 Jahre lang war das hier ihre Heimat. Aber Heimat musste das Rheinland erst noch werden. Zuerst mal war es ein fremdes, fernes Land mit einer Fremdsprache. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, ihr erster Impuls war, wo ist der nächste Zug? Ich will hier wieder weg. Diese Fremdsprache hat sich schwer beeindruckt.
Ja, also meine erste Station hier im Rheinland war Siegburg, 30 Kilometer entfernt von hier. Und das war so. Ich habe erst gedacht, lieber Himmel, wo bist du hingeraten? Und dann haben wir sehr, sehr schnell, meine Frau und ich, sehr schnell festgestellt, wie gut man hier leben kann im Rheinland und wie die Menschen sind. Und man hat dann auch zunächst seinen Frieden geschlossen mit dem eigenartigen Zungenschlag, der hier herrscht. Und ich habe dann irgendwann im Laufe der Zeit auch gedacht, ist auch schön.
Ist auch schön.
Ist auch schön.
Können Sie es denn ein bisschen?
Ja, ich gehe manchmal spazieren, ring rob, ring raf. Mein erster Lehrmeister war ein großes Plakat, was ich damals gesehen habe. Eine der Firmen, die dieses obergärige Getränk herstellen, das hier in Köln Schmalen getrunken wird, hatte ein großes Plakat aufgehängt und es war ein, ich muss das beschreiben, es Bitte. War das, also das freundliche Gesicht eines Asiaten. Und auf diesem Plakat stand Ming Kölsch, Ding Kölsch, Sing Kölsch. Und dann drunter, wer Dom probiert hat, Kölsch studiert. Das waren so, waren die ersten Feinheiten kölscher Grammatik und kölscher Sprache, die ich wahrgenommen habe. Das war jetzt keine Schleichwerbung. Ne? Ich glaube, es geht um die Einladung zum Gottesdienst in dieser großen Kirche hinter uns.
Genau. Ja. So habe ich das verstanden. Ja. Also, Sie sagen, es war leicht, hier anzukommen mit Ihrer Frau. Ihnen ist es gut hier gegangen?
Es gibt ein Buch von Rudolf Walter Leonhardt, ein Journalist, der vor 10 Jahren, glaube ich, gestorben ist. Er hatte mal ein Buch geschrieben, das heißt X-mal Deutschland. Dort beschreibt er Deutschland und unter anderem auch die Stadt Köln. Und da schreibt er, Köln ist eine der wenigen Städte in Deutschland, denen es gelingt, Proselyten zu machen. Also Leute zu machen, die von außerhalb kommen und die sich dann zu dieser Stadt bekennen.
Die Immis.
Die Immis, genau. Und das ist meine Erfahrung gewesen. Ich finde, Köln ist absolut so eine Stadt, der es gelingt, Proselyten zu machen.
Hier sitzt also ein nordischer Immi. Sie sind nach den ersten 5 Jahren in Siegburg dann tatsächlich auch in die heilige Stadt gekommen, nach Köln. Sie waren, haben hier die größte Baptistengemeinde geleitet. Wo sitzt die?
Das ist gleich in der Nähe dieser Kirche, die hier an diesem Platz steht. In der Rheinaustraße. Das ist eine Seitenstraße der Rheinuferstraße. Und also im Zentrum. Und dort bin ich 5 Jahre gewesen, ja.
Also das war jetzt nochmal mehr im Herzen von dieser rheinischen Kultur. Natürlich zu dieser rheinischen Kultur gehört der Karneval.
Ja.
Da haben Sie eine interessante Beobachtung gemacht, denn wenn es hier so richtig zu Gange, also wenn sozusagen das Jahr an seinem Höhepunkt ankam, dann ging die Gemeinde auf die Flucht.
Zum Teil.
Zum Teil.
Ja, ich habe das nie so richtig verstanden, weil ich komme ja nun aus Ostfriesland, wie wir festgestellt haben, ein sehr leichter und fröhlicher Menschenschlag. Und ich habe eigentlich diese ganze Geschichte mit dem Karneval sehr entspannt gesehen, hatte damals aber nicht auf dem Schirm, dass es für manchen wirklich eine Herausforderung ist, sich mit dieser Lockerheit, die dann auch während des Karnevals die ausgelebt wird, sich damit zu arrangieren. Und manche sind dann geflüchtet vor dem Karneval. Ich fand es immer ein bisschen übertrieben und etwas unhumorvoll, auf diese Weise darauf zu reagieren. Aber wie gesagt, als jemand, der von außen kam, habe ich einen entspannteren Blick gehabt auf dieses Brauchtum.
Sie mussten das nicht verteufeln?
Nee, ich musste das nicht verteufeln.
Haben Sie da auch mal mitgemacht?
Nee, ich musste ja immer auf Gemeindefreizeiten
mitmachen. Ja, aber es ist ja nun mehr als die Rosenmontag.
Ja, selbstverständlich. Also unsere Kinder haben es mitgemacht bei den Schull- und Fädelzöch, natürlich. Und von daher sind wir sehr offen damit umgegangen. Ich habe leider niemals eine Prunksitzung im Gürzenich besucht.
Aber was nicht ist, kann dann noch werden.
Was nicht ist, kann noch werden, ja.
Das könnte doch charmant sein. Also Sie könnten da hingehen und Sie könnten mit Ihrer ostfriesischen, lockeren Perspektive anschließend fürs Domradio davon erzählen.
Das könnte ich machen,
Vielleicht fragen wir die Kollegen gleich mal.
Ich finde, wir sollten das nach der Sendung gleich festmachen.
Ja, das finde ich auch. Zu Köln gehört viel, unter anderem auch Musik.
Ja.
Und auch BAP, das ist Ihnen ans Herz gewachsen. Bevor wir jetzt weiterreden, erfülle ich Ihnen einen Musikwunsch? Das darf man ja manchmal bei besonderen Angelegenheiten. Heute, die letzte Sendung, ist eine besondere Angelegenheit. Deswegen hören wir jetzt BAP und Sie sagen es bitte an. Wir hören nämlich
BAP und Kristallnach.
Es kommt vor, dass ich meine, dass etwas klirrt, dass sich irgendetwas in mich verirrt, ein Geräusch nicht mal laut, manchmal klirrt es vertraut, es riecht nach Kristallnacht. Uwe Kassens, Sie haben sich dieses Lied von BAP gewünscht. Warum?
Ich habe manchmal den Eindruck, das ist ein geradezu prophetischer Text. Man muss sich mal ganz tief hineinversetzen. Niedecken fand den ja offensichtlich so wichtig, dass er in den letzten Jahren irgendwann eine deutsche Übersetzung auf den Markt geworfen hat. Wir haben im Augenblick leben wir ja in einer Zeit, in der wir uns verwundert die Augen reiben darüber, wo kommt eigentlich dieser Aufschwung der populistischen Strömungen und Parteien her? Woher kommt der Rechtsruck, den wir in Europa überhaupt erleben? Was ist das eigentlich? Und ich glaube, dass das, was in diesem Text zum Ausdruck kommt, fast schon so etwas wie eine Vorwegnahme dessen ist, was wir im Moment wahrnehmen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, dass Kristallnacht, oder eigentlich ist es ja die Pogromnacht, dass das etwas so Einzigartiges ist, von seiner Monstrosität her, dass man es nicht vergleichen kann mit Entwicklungen, die wir im Augenblick erleben.
Das sollte man vielleicht auch nicht.
Nee, aber die Ernsthaftigkeit und die Angst, die sich hinter diesem Begriff verbirgt und ihn Niedecken zum Ausdruck bringt, die finde ich hochbedeutsam, hochaktuell, und deswegen ist es ein für mich sehr wichtiger Titel.
Also Sie haben gerade gesagt, der Text hat was Prophetisches für Sie. Vielleicht, das frage ich Sie jetzt an der Stelle weiter. Also ich habe im Geschichtsstudium als junge Studentin den Simplicissimus gelesen. Und das ist unvorstellbar grausam, was daran ist. Das sind die jungen Abenteuer des Simplicissimus und da werden Schwangeren die Bäuche aufgeschnitten und so weiter. Und ich frage mich, die Einzelsituation kann man nie vergleichen, das ist klar. Aber vielleicht ist in uns einfach so ein Abgrund, der immer da ist. Und als Wolfgang Niedecken das geschrieben hat, wenn man aufmerksam ist, dann kann man das bei sich selber auch merken. Da gibt es so eine dünne Schicht Zivilisation drüber. Und vor 90 Jahren ist es eben hier durch den Nationalsozialisten und alles, was sie ausgelöst haben, das Völkische und so weiter, ist diese Schicht zersprungen. Und wenn man jetzt in der Welt umherreist, ich war in Ruanda und Burundi, und wenn man mit den Menschen spricht, dann sehe ich vor meinem inneren Auge den Simplicissimus und denke, ja, im 16. Jahrhundert hat man das auch schon. Da waren es Religionskriege im Übrigen, ne? Vielleicht hat er keine Prophetie, nichts vorweggenommen, sondern etwas, was immer da ist, als Minitekel an die Wand geworfen.
Ja, aber fast so wie ein ewiger Kreislauf, nicht? Es war damals und es kommt möglicherweise wieder auf uns zu. Also das mit der dünnen Schicht Zivilisation, das ist natürlich ein tolles und richtiges Bild. Diese Abgründe, die da in uns Menschen stecken und in unseren Gesellschaften stecken, die nehmen wir nur schwer zur Kenntnis, wenn es oberflächlich anständig, gut und geordnet zugeht. Aber ich glaube, dass solche Texte deswegen auch wichtig sind, um daran zu erinnern, Leute, fühlt euch nicht so sicher. Hier sind Dinge möglicherweise wirksam, die, mit denen man immer zu rechnen hat.
Also ich nehme auch mal eine andere Strophe daraus. Und dann rettet keine Kavallerie, kein Zorro kümmert sich drum, der pisst höchstens ein Z in den Schnee und fällt lallend vor Lässigkeit um. Ja. Na und Kristallnacht. Ja. Also mein Bild von diesem Abgrund ist eine Lawine.
Ja.
Und bei Lawinengefahr muss man sehr vorsichtig sein, aber ist sie einmal ausgelöst, dann begräbt uns das.
Genau. Ist sie einmal ausgelöst, dann begräbt sie uns. Und das Fatale ist, dass es offensichtlich Leute gibt, die die Ernsthaftigkeit und die Bedrohung nicht wahrnehmen. Er fällt vor Lässigkeit um, nicht? Es hat sich zugedröhnt und nimmt im Grunde nicht wahr, was... Genau, fällt lallend um, hat sich zugedröhnt und nimmt nicht wahr, was es wirklich an Gefährdung gibt. Das finde ich skandalös.
Ja, es ist toll ausgedrückt. Es ist so diese... Also ich versuche halt immer auch in vielen Veranstaltungen... weiter zu erzählen, also einfach auch Geschichten zu erzählen. Deswegen reise ich nach Burundi und höre den Menschen zu, wenn sie vom Völkermord erzählen. Denn wir verlieren ja die Vorstellung, dass was möglich ist. Wir können uns ja viele Dinge gar nicht vorstellen. Und wenn man aber das, wenn man sich sozusagen nicht mehr vorstellen kann, wie grausam Menschen sind, ja, warum soll ich auf die Lawine aufpassen?
Das ist das, was mich... Was ich wirklich erschütternd finde, dass es möglich ist, relativ kurze Zeit nach den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in öffentlichen Reden ein Vokabular zu benutzen, was damals ins Verderben geführt hat. Ja. Und heute wird es wieder benutzt und die, die es aussprechen und die, die es hören, sind so geschichtslos, dass sie nicht wahrnehmen, wohin es damals geführt hat und wohin es wieder führen kann.
Genau,
das finde ich grauenhaft.
Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist irgendwie, und man weiß ja so viel. Also wenn ich nochmal das afrikanische Beispiel gebe, es gibt diese ganzen Untersuchungen. In dem Moment, wo in Radio Ansprachen Menschen das Wort Kakerlaken für andere Menschen gebraucht haben, immer 3 Jahre später gab es die Gewalt. Mhm. Also es gibt diesen Zusammenhang zwischen Wort und Gewalt und Sprache, was wir uns erlauben und wo wir geschichtslos sind, wo wir abgestumpft sind, zugedröhnt, alles, was man sagen kann. Also das ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich beunruhigt das.
Ja, ich glaube, dass dahinter auch so eine, ja, fast so was wie eine menschliche Gesetzmäßigkeit steckt. Alles, was wir sagen, wird irgendwann in irgendeiner Form zur Wirklichkeit.
Genau. Sprache schafft Wirklichkeit.
So ist es.
Ich würde noch einen Schlenker jetzt machen, denn Sie haben Kristallnach auch ausgesucht, weil Sie im Vorstand von Dienste in Israel sind. Das ist ein Verein, der junge Deutsche zwischen 18 und 30 nach Israel schickt. Die machen da, ich habe mir das angeguckt, es gibt Videos, in denen man das gucken kann. Die arbeiten mit Menschen im Hospiz, mit Autisten, mit alten Menschen und mit vielen Menschen immer noch als Deutsche, die den Holocaust erlebt haben. Sie nehmen viel Zeit für diesen Verein. Sie nehmen sich viel Zeit. Das ist ein Ehrenamt.
Ja, das ist ein Ehrenamt. Ich bin da gefragt worden, ob ich da mitarbeiten will. Ich tue das sehr gerne, weil ich bin gerne in Israel gewesen, immer wieder mal. Und vor allen Dingen habe ich dieses Anliegen auch, was ursprünglich damals zur Gründung dieser Arbeit führte, nach dem Grauen des Holocaustes ein Zeichen zu setzen, deutsche Menschen sind auch anders. Und wir wollen diese wahnsinnig umfangreiche Arbeit nicht scheuen, Zeichen der Versöhnung zu setzen nach der verheerenden Geschichte, die es in diesem Land gegeben hat. Das ist eins meiner Anliegen und deswegen mache ich da sehr gerne mit.
Domradio. Menschen.
Uwe Kassen, Sie waren jetzt eine Weile mit Ihnen im Rheinland. Das waren ja auch 10 Jahre Ihres Lebens. Das war ja auch sehr angemessen. Aber danach kommen noch 26 Jahre Pastor in Hamburg. Davon eine ganze Weile an einem Ort zwischen Fuhlsbüttel und Flughafen. Fuhlsbüttel steht für Knast und für keine leichten Jungs.
Mhm.
Hatten Sie damit zu tun?
sporadisch. Also ich bin einige Male im Knast gewesen, also als Besucher natürlich, zu meiner Gemeinde gehörte der eine oder andere, der dort auch gearbeitet hat, im Vollzugsdienst. Es kam immer wieder mal vor, dass man die Mauern von Santa Fu hinter sich gelassen hat und dort ein- und ausging. Da gibt es übrigens, wo wir vorhin beim Thema Fußball waren, es gibt einen Fußballverein in Hamburg, der FC Fuhlsbüttel, der nur Heimspiele austrägt, weil er nämlich aus Knackis besteht. Okay. Der also am geordneten Spielbetrieb teilnimmt, aber eben nur Heimspiele austragen darf.
Wenn wir gerade bei den Menschen sind, die in Santa Fu sind, in dieser Sendung, wo das hier heute hier zum letzten Mal stattfindet, war ein Mann zu Gast, der knapp 30 Jahre in Fuhlsbüttel war, der hat Menschen gemordet und der hat einen ganz erstaunlichen Weg danach genommen. Aber der war hier zu Gast und ich weiß, dass morgens meine Kinder sagten, vor allen Dingen der Kleine, der sagte, Mama, aber was ist, wenn der dich umbringt? Ich sage, dann mach dir keine Sorgen, das wird nicht
hier
passieren.
Hier sitzen auch so viele Leute um uns herum, das wäre schwer gegangen, glaube ich.
Genau. Also wir hatten Fuhlsbüttel schon mal anders hier in dieser Sendung. Ja. Also es war Teil von ihrer Gemeinde. Der Flughafen war mit dabei und was war das sonst für eine Gemeinde? Was hatten Sie da für ein Einzugsgebiet?
Die Leute, die zu unserer Gemeinde in Fuhlsbüttel gehören, wohnen eigentlich verstreut über ganz Hamburg. Das ist so eine baptistische Eigenart. Ja. Wir haben keine streng abgegrenzten Parochien, Gemeindegebiete, sondern die haben sich verteilt über ganz Hamburg. Viele Leute wohnten natürlich in Fuhlsbüttel. Und ansonsten, was war das für eine Gemeinde? Wir hatten viele junge Leute, wir hatten gute Kontakte in die Nachbarschaft, zur Schule nebenan und hatten eine großartige musikalische Arbeit in der Gemeinde dort. Und ich habe sonntags, es war also eine für baptistische Verhältnisse eine relativ große Gemeinde und das war ganz schön. Da saßen dann schon mal sonntags 150, 200 Leute und das ist dann doch ein ganz schönes Publikum.
Sie sind hier auch lange geblieben. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass Sie da sehr gerne waren. Ja. Warum waren Sie da gerne?
Naja, es hat sicherlich mit den Menschen zu tun. Es hat zu tun mit den Möglichkeiten, die sich ergeben haben, Arbeitszweige aufzubauen. Es hat möglicherweise auch zu tun mit dem einen oder anderen freundlichen Feedback. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Gemeindemitglieder sagen, du lieber Himmel, wann geht er endlich? Dieses Signal habe ich eigentlich nie gehört. Und deswegen bin ich auch sehr gerne da geblieben. Es war natürlich auch für die Familie gut, dass die nicht ständig umziehen musste, sondern dass es dann auch die Möglichkeit gab, an einem Ort Wurzeln zu schlagen und da zu bleiben. Und dann, wenn man einmal in Hamburg wohnt, dann gibt es eigentlich nur sehr wenige Menschen, die freiwillig da wieder wegziehen.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde, also ich mag Köln wirklich gerne, aber Hamburg hat irgendwie, weiß ich nicht, es hat ein Charisma. Dieses Wasser, diese verschiedenen Arten von Wasser. Also ich bin da, also wenn ich da bin, bin ich immer sehr, sehr gerne da. Sie offensichtlich auch. Jetzt ist gerade Ihre Familie mal so am Rand aufgeblitzt. Mm. Diese Familie ist ziemlich groß und bunt und Sie nennen das das jährliche Wimmelbild. Es gibt das jährliche Wimmelbild von Ihrer Familie und dieses jährliche Wimmelbild, das machen wir gleich zum Thema. Domradio, die Sendung Menschen mit dem Wimmelbild. Uwe Kassens, Sie haben mir, nachdem wir uns unterhalten haben und das Vorgespräch für diese Sendung geführt haben, haben Sie gefragt, ob ich denn mal so ein Wimmelbild sehen will. Ich habe gesagt, na klar. Und dann haben Sie eins geschickt. Und in meinem Posteingang war ein wirklich wunderschönes Bild von Menschen, ganz kleinen Menschen, mittelalten Menschen, noch nicht alten Menschen. und die waren so unter einem Baum, das muss auch ein großer Baum gewesen sein, versammelt. Und die waren, also ich weiß ja nicht, wer zu wem gehört, aber ich habe, glaube ich, eine Ahnung, wer zu wem gehört. Die waren auch so ein bisschen so gruppiert und das war so richtig lebendig. Und das ist ihre Familie.
Ja, das ist meine Familie. Wir sind jedes Jahr, fahren wir als ganze Familie für ein Wochenende irgendwo hin. Und da entsteht dann immer das jeweilig aktuelle Foto, Familienfoto. Und das war das Foto von vor einem Jahr. Mittlerweile sind 2 junge Menschen noch dazugekommen.
Hammer.
Aber ich vermute mal sehr stark, dass jetzt das Ende der Fahnenstange auch erreicht ist. Wir haben 5 Kinder, meine Frau und ich. Unser Jüngster ist 28 und unser Ältester ist 39. Die sind mittlerweile alle verheiratet bzw. verpartnert. Und zu ihren jeweiligen Familien gehören 2 oder 3 Kinder. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir alle zusammen sind, jetzt muss ich rechnen, wir sind 19 Leute, glaube ich.
Ich hätte jetzt handgestoppt 20 gesagt.
Ja, oder 20.
Ja. Ich weiß nicht, aber vom Bild, so von der Gruppe. Ja, also das ist ein großes Glück, oder?
Ja, das ist deswegen ein großes Glück, weil die sich alle verstehen. Also man hat manchmal ja auch, muss man gerade auch im Bereich der Seelsorge mit ansehen, wie Familienbeziehungen sich ganz schwierig gestalten. Und ich, meine Frau und ich, wir staunen sehr dankbar darüber, wie das geht, wie die Kontakt untereinander halten und wie die Kleinen untereinander Kontakt haben. Das ist wirklich ein großes Glück, das kann man nicht anders sagen.
Also das meinte ich vielleicht eben auch mit lebendig, das war noch ein bisschen unpräzise. Dieses Bild wirkt natürlich, das wirkt nicht so, als wäre da eine Familie zum Foto aufgestellt und man muss jetzt gezwungen Spaghetti machen. Ja. So wirkt das nicht, sondern es wirkt total natürlich. Also, haben Sie da was für getan als Eltern?
Wir haben einfach das getan, was uns vor die Füße fiel. Wir haben keinen pädagogischen Ansatz verfolgt. Jedenfalls nicht bewusst. Wir haben versucht, unseren Kindern ein Zuhause zu geben und sie zu selbstständigen Menschen zu machen. Und ich kann also nicht sagen, dies war jetzt das Rezept. Kann ich wirklich nichts zu sagen.
Aber das war auch im Fragebogen, da habe ich Sie ja nach dem wichtigsten Ziel gefragt, selbstständige Menschen. Aber da, Sie haben doch sicher Mittel gehabt. Also man hat ja irgendwie Dinge, die man tut oder lässt, um diese Selbstständigkeit zu fördern.
Ja. Ja, Mittel. Ein Mittel ist zum Beispiel, dass man muss loslassen können. Nicht? Man muss loslassen können. Wir Freikirchler verfolgen aus guten Gründen dieses Prinzip, Mensch, Glaube, Gemeinde, Kirche, das hat was mit Freiwilligkeit zu tun. Und als ich dann zum ersten Mal mit der Situation konfrontiert war, dass mein ältester Sohn sagte, ich komme heute nicht mit am Sonntagmorgen, war ich zunächst versucht zu sagen, was heißt hier, du kommst nicht mit, es ist Sonntag. Ja? Sonntag um 10 ist Kirchzeit. Und dann sich dazu durchzuringen und zu sagen, nee, du musst das jetzt auch selber ernst nehmen, was du den Kindern versucht hast beizubringen. Und dieses Loslassen können, freigeben können, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist. Mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden ist.
Ging das denn schon im Sonntagmorgen im Badezimmer oder hat das ein bisschen Reflexion gebraucht? Gab es da erstmal einen Ausbruch oder irgendwas Unpädagogisches?
Ich glaube, dass es auch, dass ich frei nach Fulbert-Stefensky sehr oft auch nur ein halb guter Vater gewesen bin. Ich habe zum Beispiel ungehalten reagiert auf optische Besonderheiten, die unsere Kinder sich geleistet haben. Ich erinnere mich an den Tag, an dem mein ältester Sohn mit grünen Haaren aus dem Bad kam. Es war am Sonntagmorgen, als der Vater zum Gottesdienst gehen wollte. Das hat mich schon mächtig angestrengt, das muss ich schon sagen. Und die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass es wirklich die allermeisten Dinge lohnen es eigentlich nicht, dass man sich furchtbar darüber aufregt. Nur in der Situation selber ist es natürlich schon eine Herausforderung. Nee, loslassen können und den Kindern dann auch zutrauen, dass sie diesen Weg finden, der für sie richtig ist.
Darum sind die Haare ja grün, damit der Vater sich aufregt.
Heute weiß ich das auch. Klar.
Ja. Als ich Sie im Fragebogen nachgefragt habe, Gott ist, da haben Sie auch mit Familie geantwortet. Ja. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, ich weiß nicht so, aber jedenfalls, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann ist Ihr Gott auch hat ganz viele Familiengesichter, Familienrollengesichter.
Ja, es hat aber zunächst mal damit zu tun, es sind ja biblische Bilder. Jesus sagt ja mal an einer Stelle, als ihm gesagt wird, hör mal, komm mal nach draußen vor die Tür, deine Familie ist da draußen. Und dann sagte Jesus zu diesem Gesprächspartner, du hör mal, meine Familie, das ist eigentlich ganz jemand anders, die Leute, die hier um mich herum sitzen. Das ist mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder. Es sind biblische Bilder und ich glaube, ich kann nicht anders von Gott sprechen, als in Bildern, die mir von außen zuwachsen. Ich kann keine Bilder für Gott selber entwickeln.
Warum nicht?
Weil er, und jetzt mache ich da mal so einen philosophischen Schwenk. Ich hab den Weihbischof Jaschke im Ohr, der hier in dieser Sendung zu Gast war.
Richtig.
Aus Hamburg. Und der hat gesagt, Gott, als diese Frage nach Gott kam, ist das Unsagbare. Es ist der, den wir nicht fassen können. Und das stimmt auch. Und ich glaube, dass beides zusammengehört. Auf der einen Seite diese vertrauensvollen Bilder, die aber nur einen Teil der Wahrheit abdecken, weil die Wahrheit Gottes wesentlich größer ist als das, was wir zur Sprache bringen können. Ich könnte niemals sagen, ich habe die Wirklichkeit Gottes begriffen, verstanden, bis ins letzte Detail, sondern ich kann nur sehr bruchstückhaft von ihm reden.
Was mir an der Stelle nahe ist, das ist eine Geschichte, die wird allen Weisheitstraditionen zugesprochen, das ist jetzt egal, wir könnten das jetzt irgendwas nehmen. Und zwar geht es aber immer darum, dass Blinde da sind. Mhm. Blinde sind in einem Haus und dann gehen sie, und da ist irgendwas im Vorgarten, und dann gehen sie raus und dann gucken sie mit den Händen natürlich, und einer geht raus und der kommt zurück und sagt, oh, da draußen ist eine Säule, hat irgendwas getastet, das fühlte sich wie eine Säule an. Und der nächste sagt, muss ich auch mal gucken gehen, guckt mit seinen Händen und findet irgendwas, das ist wie ein Segel, und der dritte was wie ein Seil, und das löst sich, sie werden die Geschichte kennen, dadurch, dass da ein Elefant steht und jeder nur ein Stückchen davon ertastet, ja, weil wir alle blind sind. Genau. Das ist ein Bild, was mir sehr nahe dafür ist, weil das erlaubt zu sagen, alles, was du da so tastest, ist wahr. Ich muss nicht darüber streiten, ob es eine Säule oder ein Segel ist. Ich kann dir das lassen und ich kann mich darüber freuen, dass du was von diesem Ganzen, was wir nie, solange wir blind sind, wenn wir nie den Elefanten sehen, was wir, das ganze Bild sehen wir nicht, aber das Stückchen vom Bild, was du siehst, darüber kann ich mich mit dir freuen. Ich muss darum nicht streiten.
Und auch deswegen ist mir Ökumene so wichtig, weil wir auf sehr unterschiedliche Art und Weise sehr verschiedene Facetten zur Sprache bringen, die alle zusammen zur ganzen Wahrheit gehören.
Und was ist Ihr Stückchen vom Elefant?
Mein Stückchen vom Elefant? Ich glaube, dass ich zumindest gerne die großen Ohren hätte, weil es ums Hören geht, wenn man mit Menschen arbeitet.
Ich dachte, weil Segel und Meer und Weite und man segeln kann im Horizont, am weiten Horizont.
Das ist jetzt aber eine Assoziation, die haben Sie von Anfang an im Kopf gehabt. Ne?
Ich weiß, Segel, ich weiß. Aber hören, weil es geht ja um Sie. Also ja. Weil hören.
Ja. Und, ach so.
Aber es ging jetzt nicht um Ihre Funktion als Pastor, sondern wie Sie Gott erleben.
Ja, genau. Ich glaube, dass er einer ist, der ein offenes Ohr hat für die Anliegen seiner Menschen, seiner Kinder, seiner Leute. Das ist mir wichtig.
Uwe Kassens, wir müssen jetzt hier einen Punkt finden. Gibt's noch was, von dem Sie sagen, ich bin ja in den Ruhestand gegangen, damit ich noch, weil ich noch viel vorhabe, was noch passieren soll?
Ich würde gerne mal als Kreuzfahrtpastor auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein.
Okay.
Das würde ich gerne mal ausprobieren.
Ich glaube, da kann man sich bewerben. Da kann ich.
Ich weiß.
Okay, also, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie unter weißen Segeln eine Kreuzfahrt als Pastor begleiten. Das wünsche ich Ihnen sehr. Ich danke Ihnen, dass Sie heute schon mal zu uns ins Rheinland gereist sind. Ich danke allen, die zugehört haben. Die Menschensendung wird es weitergeben, immer sonntags. Sie wird sich verändern, sie wird sich wandeln. Und dazwischen wird keine Musik sein. Das heißt, wir werden uns unterhalten, so wie wir das jetzt auch tun. Von daher bekommen Sie ein neues Gewand. Es wird weiter um Menschen gehen und Menschen werden weiter erzählen. Also demnächst die erste Sendung am 10. Dezember um 17 Uhr sonntags.
Ich höre rein. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses neue Format.
Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt gut zurückkommen in den Norden. Was sagt man am Ende? Am Anfang sagt man Moin und am Ende sagt man?
Man sagt immer Moin.
Ja.
Moin.
Moin. Vielleicht sollte ich noch sagen, am Mikrofon war Angela Krumpen. Moin.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.